Bauer sucht Frau ist ein Klassiker des Privatfernsehens und auch wenn man über die Qualität der Serie geteilter Meinung sein kann, fällt doch auf, dass der Berufsstand Landwirt offenbar noch immer sehr männlich geprägt zu sein scheint. Auch auf den Traktoren, mit denen die Berufsgruppe seit Wochen gegen die aktuelle Agrarpolitik demonstriert, sitzen meist Männer am Steuer. Während die Bauern protestieren, wo sind eigentlich die Bäuerinnen und wie sieht ihre Lebenswirklichkeit aus? Eine, die darüber berichten kann, ist Elisabeth Fresen. Sie ist Rinderzüchterin in Niedersachsen, engagiert sich in der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und war und ist Mitglied in der Zukunftskommission Landwirtschaft, in der neben Agrarfunktionären auch Vertreterinnen von Umwelt- und Verbraucherschützer sitzen. Hallo Frau Fresen, schön, dass Sie Zeit haben. Ich habe vorhin mal Fotos gegoogelt nach den Bauernprotesten und man sieht, ehrlich gesagt, vor allen Dingen Trecker, aber wenig Männer und eigentlich gar keine Frauen. Ist das so oder täuscht mein Eindruck?
Ja, hallo. Auf den Bauernprotesten war ich selbst nicht, deshalb kann ich das nicht beurteilen. Ich sehe in den sozialen Medien, dass da ebenso Männer wie auch Frauen sich beteiligen. Aber ganz generell ist es eine Tatsache, dass die meisten landwirtschaftlichen Betriebe von Männern geführt werden oder die Männer die Inhaber sind.
Sie haben mir netterweise eine Broschüre geschickt von den Landfrauen. Da habe ich gelernt, 1 Million Menschen arbeiten in der Landwirtschaft, ungefähr über den dicken Daumen, nicht alle hauptamtlich. Und ein Drittel davon sind Frauen, etwa, aber nur 10% sind Betriebsleiterinnen sozusagen, also die Chefin auf dem Hof.
Ja, das ist so.
Ist das eine Besonderheit für die Landwirtschaft? Ist es nicht typisch für mittelständische Betriebe oder ist das was Typisches für den Agrarsektor?
Ich glaube, es ist etwas Typisches für unsere Gesellschaft, dass in Führungspositionen vor allem Männer sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es in der Landwirtschaft nochmal besonders stark ist. Und ich nehme es auch so wahr, dass zwar auf vielen Höfen Frauen wichtige Rollen spielen, also mitarbeiten, sei es in der Landwirtschaft selbst, im Büro oder auch im Familienleben, aber sie sind eben nicht Betriebsleiterin oder Betriebsinhaberin.
Das hat aber wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass eben ein Bauernhof doch was anderes ist als ein Klempnereibetrieb, oder? Das hat also so ein bisschen so dieses, der Hof gehört der Familie, das ist irgendwie so traditionell gewachsen, hat das da wahrscheinlich die Ursachen?
Kann ich gar nicht so beurteilen. Ich würde jetzt sagen, auch viele Handwerksbetriebe verstehen sich als Familienbetrieb mit einer langen Tradition. Und auch dort sind, schätze ich, vor allem Männer die Inhaber und Frauen häufig eher im Hintergrund oder dass sie eben nichts besitzen und dennoch mitarbeiten. Also das kann ich gar nicht sagen, ob wir jetzt in der Landwirtschaft so eine besondere Situation hätten.
Also ich glaube, das sind die traditionelle Rollenbilder, die man vielleicht auf dem Bauernhof so sieht, weil sie so gewachsen ist und weil ihr eigener Hof ist seit 400 Jahren, habe ich gelesen, in Familienbesitz.
Das kann man gar nicht so sagen. Also ich weiß nicht genau, ob der in Familienbesitz war oder nicht. Jedenfalls gibt es den seit über 400 Jahren. Und diesen Betrieb haben auch öfter mal Frauen geleitet und deswegen ist es in der Ortschronik nicht so richtig nachzuvollziehen, ob das jetzt ein Familienbetrieb war, da die Frauen dann die Inhaberin des Hofes waren, aber ja wahrscheinlich auch mal geheiratet haben und dann neue Nachnamen angenommen haben. Und deswegen ist es gar nicht so gut nachzuvollziehen, ob dieser Betrieb jetzt irgendwie durchgehend in Familienbesitz war. Also uns ist schon wichtig, dass der Betrieb erhalten wird, aber ob das jetzt in welcher Ahnenlinie der jetzt hier bewirtschaftet wurde, das ist irgendwie gar nicht Thema in unserer Familie.
Und der Unterschied zum Bauernhof, zum Klempnereibetrieb oder einem Bäckerladen ist, dass man dafür ja Land braucht. Und da hat es dann was mit dem Erbe wahrscheinlich zu tun. Also man kann, wenn ich Klempner werden möchte, dann mache ich eine Ausbildung, eine Meisterprüfung und irgendwie nehme ich einen Kredit auf und mache einen Laden auf. Als Bauer oder Bäuerin ist das nicht so einfach.
Das stimmt. Also da habe ich auch großes Glück, dass ich den Hof erben konnte. Freundinnen und Freunde von mir, die auch Landwirtschaft gelernt und oder studiert haben und nach Höfen suchen, stoßen da schnell an Grenzen. Also entweder finanzielle Grenzen, weil der Arbeitsplatz in der Landwirtschaft eben so teuer ist. Also man muss Land und Maschinen haben, um Landwirtschaft betreiben zu können, die sehr teuer sind. Deswegen ist die Einrichtung eines einzigen Arbeitsplatzes in der Landwirtschaft der zweitteuerste. Teurer ist nur Untertagebau. Es ist schon am einfachsten, wenn man Land oder einen Hof erbt, um dann zu starten. Aber jetzt zum Beispiel in Niedersachsen und auch in weiteren Bundesländern, es gibt ein extra Gesetz oder eine extra Regelung, wie Höfe vererbt werden. Und da ist es so, das geeigneteste Kind sozusagen kann den Hof erben. Also es ist eigentlich unerheblich, ob man weiblich oder männlich ist. Es kommt vielmehr darauf an, ob die Ausbildung passt.
Aber das entscheiden doch dann die Eltern, oder? Wem sie das vererben oder nicht? Oder müssen sich die Geschwister dann streiten und sagen, zum Assessment Center gehen und sagen, hier, ich habe aber irgendwie bessere Noten, hier, such dir mal einen anderen Job.
Vielleicht könnte man das sogar einklagen, aber das ist ja auch irgendwie das Besondere an Familienbetrieben und eben auch in der Landwirtschaft. Eine Hofübergabe ist zwar sozusagen ein geschäftlicher Prozess, diese Erbfolge und dies alles, aber es schwingt ja immer das Menschliche und das Zwischenmenschliche mit. Also irgendwas dann mal eben einzuklagen, ist ja völlig realitätsfern. Also man ist ja auch immer noch Tochter oder Sohn von den Eltern und wir sind schon direkt bei einem sehr schweren Thema. Also eine Hofübergabe ist auch nicht nur, dass man das große Glück hat, Land zu erben, sondern man erbt eben auch sehr viel Arbeit und man erbt auch, dass man viele Jahre häufig noch mit den Eltern zusammen auf dem Hof arbeitet und lebt. Und das ist auch sehr anstrengend.
Gut, das ist wahrscheinlich auch das Typische an dem Berufsstand, dass es dann doch eher ein Familienberuf ist oder dass eigentlich alle mitarbeiten. Und ich glaube, es kann man ja auch sein, wenn man versucht, mal rauszukriegen, was verdient eigentlich ein Landwirt. Da wird es ihm sehr schwierig. Habe ich irgendwie so Durchschnittsgehälter von oder Durchschnittseinkommen von 80.000 Euro, hört sich erstmal gar nicht so schlecht an. Aber dann ist dann oft noch ein zweiter Mitarbeiter, nämlich der Ehepartner oder der Partner oder die Partnerin, die da eben auch noch mitarbeitet drin. Und dann ist es eben nicht mehr so ein ordentliches Gehalt, sondern es ist eher ein schlechtes Gehalt. Und ich glaube, das ist relativ häufig der Fall, oder?
Da weiß die Statistik das wahrscheinlich viel besser als ich. Mein Eindruck ist, dass in der Generation, in der ich jetzt bin, das sich immer weiter auflöst. Also, dass die PartnerInnen eher auch andere Berufe haben und auch nicht auf dem Hof mitarbeiten. Also bei uns ist es auch so, mein Partner ist Softwareentwickler und kann jetzt zum Beispiel auch nicht Trecker fahren oder so. Natürlich bin ich insofern auf ihn angewiesen, als dass er zum Beispiel das Kind betreut, wenn ich arbeiten muss und auch sehr viel Verständnis dafür aufbringt, dass ich sehr lange Arbeitstage habe und auch sehr häufig arbeiten muss. Und er packt auch mit an, aber...
Aber Trecker fahren darf er nicht.
Möchte er nicht. Und also er hat halt auch keinen Treckerführerschein und er möchte das auch nicht. Ja.
Gut, das ist dann aber, glaube ich, wahrscheinlich eher die Ausnahme oder oft ist die Rollenverteilung da doch noch eher traditioneller, vermute ich mal. Insbesondere in Westdeutschland. In Ostdeutschland sieht es ein bisschen anders aus.
Ich glaube, die Landwirtschaft selbst ist schon in vielen Teilen viel, viel weiter. Aber ich erlebe es häufig, dass quasi Kundschaft oder Leute, mit denen ich darüber rede, dass ich einen Hof habe oder von einem Hof komme, die gehen einfach davon aus, dass erstens ich eingeheiratet bin und zweitens ich zum Beispiel die Direktvermarktung mache und mein Partner dann Trecker fährt, die Tiere versorgt, ackert. Das ist ja zum Beispiel so, dann war ich mit meinem Sohn letztens mit Kundschaft im Hofladen und mein Sohn hatte einen Spielzeugtrecker in der Hand. Und der Kunde hat dann gesagt, oh toll, du hast einen Trecker, wow. Ja, den hat doch der Papa bestimmt auch. Und mein Sohn und ich so, hä? Also mein Sohn spielt auch, wenn er Trecker spielt, dass ich den fahre. Dann habe ich auch gesagt, nee, also ehrlich gesagt, mein Partner fährt gar nicht Trecker, sondern ich besitze hier die Trecker und ich fahre hier die Trecker. Und das ist ganz häufig auch etwas, was von außen noch so die Erwartungshaltung ist, dass Frauen eben eher im Haushalt sind und eher nicht den Trecker fahren und dass die Männer eben die großen Maschinen fahren. Und ich glaube, in der Landwirtschaft selbst ist das eigentlich nicht die Realität. Also selbst meine Oma in den Nachkriegsjahren war sie diejenige, die den Trecker gefahren ist. Es war jetzt nicht ungewöhnlich.
Das hat aber natürlich mit den Besitzverhältnissen oft doch zu tun, denn selbst wenn Betriebe partnerschaftlich geführt werden, ist es oft so, dass die, so habe ich zumindest gelesen auf den Seiten vom Landwirtschaftsministerium, dass es dann oft schwierig wird, wenn die sich mal trennen. Und dann ist der Betrieb dann doch oft auf den Mann eingetragen und dann wird's knifflig.
Ja, das ist auch so, wenn Frauen ihr Leben lang auf dem Hof mitarbeiten, sei es in der Landwirtschaft oder eben Care-Arbeit im Haushalt, die landen in Altersarmut, wenn die sich trennen und das nicht vorher geregelt haben. Das ist allerdings auch so bei Bäuerinnen und Bauern, die wenig Besitz haben und ihr Leben lang hart gearbeitet haben und dann am Ende in die Grundsicherung fallen, weil die landwirtschaftlichen Renten sehr, sehr schlecht sind.
Da gibt es nochmal so einen Sonderfall oder sowas, ne, dass die Jungbauern, die Altbauern irgendwie noch ein Stück weit mit unterstützen müssen, finanziell und auch mit Wohnung.
Wir sind als selbstständige LandwirtInnen pflichtversichert in den landwirtschaftlichen Sozialversicherungen. Das heißt, wir sind Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, ist alles landwirtschaftlich extra geregelt und läuft im Prinzip so wie auch im Rest der Gesellschaft bei den gesetzlichen Renten. Nur bei uns ist ja der demografische Wandel noch viel, viel krasser als im Rest der Gesellschaft. Also das Höfesterben ist so enorm groß, dass immer weniger aktuell wirtschaftende Betriebe sehr viele Rentner und Rentnerinnen mit Rente versorgen müssen, weil wir eben dieses extra landwirtschaftlich interne System haben. Und ja, das bringt einen Haufen Probleme. Also zum einen sind die landwirtschaftlichen Renten eben so gering, dass Rentner darauf angewiesen sind, dass sie ein sogenanntes Altenteil bekommen, also dass sie den Betrieb abgeben und der Übernehmer oder Übernehmerin diesen Rentner oder Rentnerin eben mit durchfüttern muss, also versorgt mit Wohnung und mit Essen. Und zum anderen, wenn es jetzt zum Beispiel keinen Hofübernehmer oder Übernehmerin gibt, in den meisten Fällen ist das ja so, dass die Höfe nicht weitergeführt werden, dann wird der Betrieb eben höchstbietend die Eigentumsflächen verpachten, was wiederum dazu führt, dass die anderen Betriebe, die noch übrig bleiben, immer höhere Pachtpreise bezahlen müssen, weil ja, dieser Betriebsinhaber oder Inhaberin darauf angewiesen ist, irgendwie an Geld zu kommen und natürlich dann das Land möglichst teuer weiterverpachtet.
Aber das verstehe ich nicht ganz, weil eigentlich müsste doch dadurch, wenn es Höfe aufgegeben werden, müsste es ja Leute geben, die diese Höfe übernehmen könnten, theoretisch. Und das wäre ja eine Chance für gut ausgebildete Frauen, dann so einen Hof zu nehmen. Oder ist das Startkapital dann so hoch, dass es dann eben schwierig ist und die Flächen dann an Großbauern fallen oder größere Höfe?
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also bei der Landvergabe geht es häufig darum, dass man dann auch die Leute kennt und so. Also ich glaube, als fremde Person irgendwo hinzukommen und zu sagen, hey, ich möchte zum Beispiel das Land pachten, da sind, glaube ich, viele skeptisch. Und da ist auch so eine Art Geklüngel unter den Betrieben, ja, wer bekommt denn jetzt das Land? Und zum anderen ist es auch schwierig, außerfamiliär einen Hof zu übernehmen, denn entweder muss man sehr, sehr, sehr viel Geld mitbringen, weil da eben Gebäude sind, Maschinen und Land. Und das kostet sehr viel Geld. Oder aber, wenn man das Geld nicht hat, wie zum Beispiel ich hatte ja auch kein Geld, was ich mitgebracht habe, ich konnte es einfach erben und im Gegenzug musste ich meine Geschwister ausbezahlen. Und mein Vater hat hier ein lebenslanges Wohnrecht und bekommt jeden Monat Geld von mir. Und das muss man dann ja auch zum einen leisten können. Und zum anderen auch ertragen können, mit einem fremden Menschen oder mit einer fremden Familie auf einem Betrieb so eng zusammenzuwohnen. Und ich glaube, das ist auch ganz schön schwer zu ertragen, auch für zum Beispiel eingeheiratete Frauen, das höre ich häufiger, dass die dann auf den Hof heiraten und eigentlich irgendwas ganz anderes gelernt haben und dann damit konfrontiert werden, dass die Schwiegereltern erstmal gucken, ja, was macht die denn jetzt und was macht die gar nicht? Ach, guck mal. Also die haben dann auch ganz viel daran rumzumeckern, weil man eben so eng zusammenarbeitet und zusammenlebt. Deswegen ist diese außerfamiliäre Hofübergabe ganz, ganz schwierig. Und auch in den Köpfen von den alten Bäuerinnen und Bauern, die ihre Höfe abgeben, da muss das auch erstmal ankommen, dass man auch außerfamiliär einen Hof übergeben könnte.
So, kurze Pause. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wer sich außer mit Podcast nochmal ganz anders mit Natur- und Umweltthemen auseinandersetzen möchte, der kann sich mit uns auf die Matte legen. Ja, ihr habt richtig gehört. Denn mit Yoga für Artenvielfalt haben wir eine ganz besondere Yogastunde konzipiert. Wir hören mal rein.
Hallo, mein Name ist Annika Easterling und ich begrüße dich zu WWF Yoga für Artenvielfalt. Dies ist eine ganz besondere Yogastunde, in der wir den Tieren näher kommen wollen, die wir regelmäßig in unserer Yoga-Praxis üben. Dir ist bestimmt schon aufgefallen, dass die ein oder andere Yogastellung nach Tieren benannt wurde. Doch leider sind viele von diesen Tieren weltweit bedroht. Lass uns also gemeinsam in dieser Stunde der Fülle der Natur näher kommen und die Artenvielfalt im Yoga entdecken.
Alles klar soweit? Wer jetzt Lust auf Yoga bekommen hat, kann sich das Ganze auch im Video anschauen und schon mal seine Yogamatte ausrollen. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. So, jetzt aber zurück zu unserem Podcast. Trotzdem ist natürlich Bauer offenbar auch so ein Sehnsuchtsort, ein Bauernhof. Und die probieren dann eben auch sehr viele Agrarmethoden auf. Regenerative Landwirtschaft ist so ein Stichwort. Extensive Bewirtschaftung von Rinderherden, das machen sie ja auch. Ist das, was realistisch auch auf die Breite übertragbar ist? Oder sind das dann so ein paar Leuchttürme von teilweise eben auch Aussteigern, die mit genug Geld irgendwo eingestiegen ist? Jetzt gibt es ein neues Buch von Daniel Etter. Das ist ein Pulitzer-Preis gekrönter Fotograf, ein Kriegsfotograf, der offenbar eine Vorzeige-Ranch in Nordspanien eingerichtet hat. Ist ganz spannend, aber ist das wirklich nah an der bäuerlichen Realität?
Also ich denke, es ist vieles einfacher, wenn das Geld von außen kommt. Weil es ist sehr schwierig, mit Landwirtschaft Geld zu verdienen. Und besonders schwierig ist es eben, wenn man sehr schonend mit der Umwelt, mit den Tieren umgeht. Wir zum Beispiel machen ja auch eine sehr extensive Landwirtschaft, die super schonend ist, die dazu führt, dass wir hier eine sehr hohe Artenvielfalt auf unseren Flächen haben. Wir bewirtschaften die artenreichsten Flächen im Landkreis. Jedenfalls ist das für unsere Flächenausstattung, die wir haben, und für mich und für meinen Vater, der das ja vorher gemacht hat, das passt alles total gut zusammen. Ich bin davon überzeugt, dass es eine sehr gute Art der Landwirtschaft ist. Das macht aber überhaupt keinen Sinn, das auf einem richtig guten Ackerstandort zu machen. Das macht einfach keinen Sinn, da extensive Rinderhaltung drauf zu machen. Zum Beispiel in der Bördelandschaft, da macht es Sinn, Ackerbau zu betreiben. Natürlich auch einen schonenden Ackerbau, der im Einklang mit der Natur ist und der auch eine Artenvielfalt bereithält. Also es gibt in der Landwirtschaft eigentlich wenig Blaupausen oder 0815-Modelle, weil das ist ja das Spannende an der Landwirtschaft. Es ist so abhängig von dem Boden, den ich habe, von dem Wetter, von der Klimazone, in der ich lebe und auch von mir selbst als Bäuerin. Und das ist auch der Grund, warum ich Bäuerin geworden bin, weil das so viel Spaß macht, das Beste aus dem zu machen, was einem gegeben wird.
Sie haben jetzt auch einen Biohof. Ich weiß nicht, ist das schon seit Generationen Biohof bei Ihnen?
Seit Generationen kann man ja gar nicht so unbedingt sagen, weil der Biolandbau wurde erst in 1900 irgendwann sozusagen so richtig gegründet. Und ab den 90ern konnte man ja auch ein Siegel dafür richtig bekommen. Und mein Vater hat den Betrieb Ende der 90er auf Bio umgestellt.
Kann man mit Landwirtschaft noch Geld verdienen? Und man sieht, Sie haben Höfesterben angesprochen, wobei die Biohöfe nehmen ja zu. Das heißt also, viele Bauern steigen um. Lohnt sich das inzwischen auch ökonomisch mehr als ein 0815-Bauernhof?
Das kommt drauf an, würde ich sagen. Also viel Geld verdienen auch Betriebe, die konventionellen intensiven Ackerbau betreiben, auf einem Gunststandort. Und dann auch noch relativ groß, denn ich glaube, das sind wirklich die großen Profiteure der aktuellen Landwirtschaft sozusagen. Also die haben allerbeste Bedingungen und machen relativ intensiven Ackerbau auf besten Böden. Damit kann man auch richtig dick Geld verdienen. Es kommt so stark drauf an, was man hat. Also ich bin auf jeden Fall auch aus Überzeugung Biolandwirtin. Ich stehe völlig dahinter und ich habe jetzt gar nicht die Alternative ausgerechnet. Also für mich kommt nicht in Frage, konventionell zu wirtschaften. Und da ich sowieso so wirtschafte, kann ich mir auch das Label holen, also mich zertifizieren lassen, damit ich eben, wenn ich für den großen Markt deutschlandweit irgendwas verkaufe, dann habe ich eben dieses Qualitätssiegel, um meine Ware ein bisschen hochpreisiger verkaufen zu können. Bei dem Hauptprodukt, was ich habe, nämlich sogenannte Absetzer, also das sind Jungrinder, die sind Gleichsteuer. Egal, ob ich die bio- oder konventionell verkaufe, da kriege ich immer den gleichen Preis. Also von daher macht das dafür eigentlich keinen Sinn, eine Bio-Zertifizierung zu haben.
Nochmal das Thema Artenvielfalt, Naturschutz versus Landwirtschaft. Man hat jetzt bei den Bauernprotesten momentan ja auch so ein bisschen den Eindruck, es wird protestiert, okay, Streichung Agrardiesel ist das eine, dann Agrarimporte ist ein Thema, was die Landwirte stört und Vorgaben, immer mehr Vorgaben, gerade in Sachen Naturschutz. Nur hat man Agrardiesel, hat man wieder Subventionen hat man jetzt gestrichen, gibt es also weiter. Und jetzt war letzte Woche im Europaparlament, da ging es dann nochmal darum anzumelden, dass diese Brachen, die eigentlich vorgeschrieben sind, ich glaube 4% der Ackerfläche, als Brachen bereitzuhalten oder nicht zu umzuflügen, das ist jetzt auch erstmal noch gekippt. Da hat man immer so den Eindruck, dass sich die Landwirte dann auch gerade gegen Umweltvorgaben wehrt, obwohl sie ihn ja letztendlich nutzen oder weil es die Grundlage auch für sie ist. Ist das nur ein Eindruck von mir oder ist das tatsächlich so?
Ich glaube, da gibt es so verschiedene Aspekte bei dem Thema. Zum einen verstehe ich, dass es nicht leistbar ist, immer und immer mehr Auflagen zu machen, die auch mit einem sehr hohen Dokumentationsaufwand einhergehen. Teilweise verstehe ich Schreiben von der Landwirtschaftskammer oder von der Bewilligungsstelle oder so, verstehe ich nicht. Oder ich muss ein und dieselbe Maßnahme in verschiedenen Programmen dokumentieren und das nervt. Also wenn ich jetzt einen ganzen Tag Gras gemäht habe im Sommer, dann muss ich abends tagesaktuell das noch dokumentieren. Auf welchem Schlag, also auf welchem Feld, habe ich denn wie viel Meter Randstreifen stehen lassen? Wie viel davon? Und so weiter und so fort. Das ist ganz schön anstrengend. Wenn davon immer mehr kommt, ohne dass ich da einen direkten Nutzen von habe, dann verstehe ich den Frust. Und ich habe diesen Frust auch. Gleichzeitig stimmt es natürlich, wir Bäuerinnen und Bauern sind darauf angewiesen, dass wir intakte Ökosysteme haben. Und dahinter stehen auch viele Bäuerinnen und Bauern, glaube ich. Zum Beispiel, es gibt so tolle Vorschläge, um Naturschutz und Landwirtschaft miteinander zu vereinen. Wir haben in der Zukunftskommission Landwirtschaft auch Beispiele dafür gemacht oder Empfehlungen gemacht. Zum Beispiel, dass die Subventionsgelder, die im Moment einfach zum großen Teil pro Hektar ausgeschüttet werden, also wenn ich viel Fläche habe, kriege ich auch viel Geld, weil ich immer so und so viel Euro pro Hektar kriege. Scheißegal, was ich drauf mache. Viel besser wäre es doch, wenn wir konkrete Maßnahmen, die auf den Flächen passieren, mit Geld verknüpfen. Also ich mache zum Beispiel einen Blühstreifen, kriege ich so und so viel Euro pro Hektar. Oder ich mache eine späte Maat, was gut ist für die Biodiversität, kriege ich so und so viel Euro pro Hektar.
Also letztendlich Landschaftsschutz oder Landschaftspflege, das ist ja auch eine Forderung, die der WWF und andere Umweltschutzorganisationen immer wieder fordern, dass die Bauern eben dafür auch bezahlt werden, wenn sie Naturschutz und Landschaftspflege betreiben. Grundsätzlich sind diese Flächenprämien ja aber auch darauf zurückzuführen, dass man so nach der Wende vor allen Dingen die ostdeutsche Landwirtschaft fördern wollte. Denn dort sind ja auch gerade die Höfe sehr viel größer als im Rest des Landes. Hat es damit auch was zu tun?
Ich glaube, es war anders. Es war eher zuerst so, in den Nachkriegsjahren kam die EU zusammen und kam aus einer Zeit, wo Lebensmittelknappheit und Hunger herrschten. Es sollten dann Subventionen bereitgestellt werden, damit die Nahrungsmittelproduktion gesichert wird. Das hat dann irgendwann zwischenzeitlich zu Butterbergen geführt, weil dann auf einmal viel zu viel produziert wurde. Also diese Subventionen haben wirklich eine lange Geschichte. Das Problem an diesen Flächensubventionen ist ja einmal gesellschaftlich, dass das zwar unsere Steuergelder sind, aber die nicht in unserem Sinne ausgezahlt werden. Also als Gesellschaft wollen wir ja Klimaschutz und Naturschutz und Tierwohl. Allerdings wird unser gesellschaftliches Geld, die Steuergelder werden nicht in diesem Sinne ausgezahlt. Und was auch schlimm ist, ist, dass diese Euro pro Hektar nicht auf den Höfen bleiben, sondern quasi weitergereicht werden über die Pacht an die Landeigentümer. Das sind ja zum großen Teil gar nicht die Bäuerinnen und Bauern, sondern große Firmen oder auch Familien, die das irgendwie geerbt haben. Und diese Subvention, Euro pro Hektar, diese Flächensubvention, die bleibt eben nicht auf den Betrieben, sondern wird einfach weitergereicht an LandeigentümerInnen. Und das ist ja besonders fatal.
Ja, aber das hört man, finde ich, nicht von den Agrarprotesten. Da wird immer die in Brüssel, die sagen nicht irgendwie hier, ihr Südzucker, seid die, die die Subventionen einstecken, sondern das heißt dann immer, die Umweltschützer machen uns Vorschriften und die Brüsseler schützen den Markt nicht und solche Dinge. Ist da nicht auch zumindest mein Eindruck, dass da die falschen Leute kritisiert werden?
Sagen wir mal so, ich bin ja auch nicht zu diesen Bauernprotesten gegangen oder gefahren, weil ich auch hinter den Forderungen nicht stehe. Also ich kriege ungefähr 2.300 Euro pro Jahr an Agrardieselrückerstattung wieder. Das ist ja für mich relativ wenig Geld. Also wenn ich jetzt bessere Preise für meine Rinder kriegen würde, dann hätte das einen viel größeren Einfluss auf mein Einkommen. Deswegen stehe auch ich nicht hinter diesen Forderungen, die ja vor allem waren, Agrardiesel soll bleiben und die Steuerbefreiung für die landwirtschaftlichen Fahrzeuge. Ich glaube, das ist ein Phänomen dafür, dass der Frust auf den Betrieben sehr, sehr groß ist und auch Bäuerinnen und Bauern mit dem Rücken an der Wand stehen. Es gibt allerdings ja auch andere bäuerliche Proteste, wie zum Beispiel die Wir haben es satt-Demo. Die hat ja ganz andere Forderungen und da ist das Tolle, dass da auch viele Bäuerinnen und Bauern dabei sind, aber eben auch Umwelt- und Naturschutz, Tierschutz, VerbraucherInnen und eine Weltorganisation. Also es gibt ja auch andere Proteste, die mit anderen Forderungen auf die Straße gehen.
Und die sind nicht so laut, ehrlich gesagt. Aber muss man natürlich sagen, so ein Trecker macht auch ein bisschen mehr her. Ich habe vorhin von den Fotos gesprochen, die ich gegoogelt habe. Es waren wirklich auffällig viele Traktoren drauf zu sehen. Die machen natürlich auch schon ein bisschen mehr her und sind ja offenbar auch relativ stark. Sie befinden ja Gehör, denn die Bundesregierung hat ja einen Rückzieher gemacht bei den Agrarsubventionen und letzte Woche wurde auch diese Regelung mit den Brachflächen wieder ein Stück weit zurückgenommen oder es gab eine Ausnahmeregelung, glaube ich, die verlängert worden ist. Das zeigt ja eigentlich doch, dass die Bauern oder die Landwirte doch eine recht gute Lobby offenbar haben.
Ja, also es gibt ja auch noch andere Industrien, die davon profitieren, wenn die Landwirtschaft so bleibt, wie sie ist, also Landmaschinenhandel oder auch der Handel, der auch davon profitiert, wenn billige Rohstoffe produziert werden. Es sind ja nicht nur einige LandwirtInnen, die an dem alten System kleben, sondern auch noch Industrien. Die Industrie, die Pflanzenschutzmittel und chemische Dünger herstellt, die hat natürlich kein Interesse, dass die Landwirtschaft ein bisschen schonender passiert.
Unser Thema sind ja Frauen in der Landwirtschaft. Eine Zahl, die ich auch gefunden habe, ist, dass sie offenbar immer schlauer werden, die Frauen in der Landwirtschaft, oder zumindest besser ausgebildet. So muss man sagen. Also vor 30 Jahren waren 1% der Bäuerinnen mit Universitätsabschluss. Inzwischen sind es, glaube ich, fast ein Drittel oder sowas. Also da hat sich ja doch einiges getan. Und wahrscheinlich auch einiges in Sachen Gleichberechtigung auf dem Hof. Wie ist Ihre Einschätzung?
Ich glaube auch generell, dass die Landwirtinnen und Landwirte, also aller Geschlechter, wahrscheinlich besser ausgebildet sind. Also viele auch studieren und es ist auch eben nötig, weil die Anforderungen wachsen. Es ist sehr komplex, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen. Ja, deswegen glaube ich, dass viele eine Ausbildung machen und danach noch studieren, die dann Betriebe leiten oder eben die Meisterschule besuchen. Die hat auch ein sehr hohes Niveau. Ja, ob die Gleichberechtigung oder Gleichstellung jetzt wirklich so vorangetrieben wurde, weiß ich nicht. Ich habe auch immer wieder ernüchternde Momente. Also ich hatte zum Beispiel letztens die Situation, also ich bin als Landwirtin zu einem anderen Unternehmen gefahren und wollte da etwas und fahre auf den Parkplatz und dann kommt jemand raus und der da arbeitet und sagt, hallo, ja, ich bin der Frauenbeauftragte. Was kann ich denn für Sie tun? Und das fand ich so daneben. Also ich glaube, er meinte es ja nur nett und witzig. Ich habe dann geantwortet, ah, toll, was tun Sie denn für die Gleichstellung der Frau? Ich habe die dritte Ehe. Ich habe schon 3 Frauen glücklich gemacht. Und es war einfach so, es hatte so wenig Hand und Fuß und es ist echt unangenehm, als Landwirtin irgendwo hinzukommen und dann als Frau wahrgenommen zu werden. Also sie haben mich ja nicht als Unternehmerin oder als Landwirtin wahrgenommen, sondern das Erste, was er zu mir sagt, ist, ich bin der Frauenbeauftragte. Ich komme also irgendwo hin und werde als Frau wahrgenommen. Und womöglich schwingt damit, dass ich gar nicht so viel kann. Das merke ich dann, wenn ich mal irgendwo rückwärts einen Anhänger einparken soll oder so. Da gehen die Leute erstmal davon aus, dass ich das nicht kann. Oder auch, dass ich nicht diejenige bin, die auf dem Hof Trecker fährt. Und ich glaube, ich hatte lange die Einstellung so, ja, ist doch deren Problem. Aber es kann doch so weit kommen, dass ich mal einen Kredit von der Bank brauche und die mich einfach nicht für voll nehmen, ganz unterbewusst. Das wollen die vielleicht gar nicht. Aber die trauen mir dann als Frau nicht so viel zu wie einem Mann. Und dann sind das Auswirkungen von Sexismus, die nicht mehr messbar sind, aber die doch so stattfinden. Und deswegen habe ich schon noch Fragezeichen, ob es wirklich so viel besser geworden ist. Also sicherlich ist es besser geworden. Also die Gleichstellung der Frau wird ja vorangetrieben. Aber aus meiner Sicht gesamtgesellschaftlich und in der Landwirtschaft einfach viel zu langsam.
Also so gesehen sind die Bauernhöfe letztlich auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Vielleicht noch ein Stück weit überspitzter zeigt die Situation jetzt gerade im Zusammenleben von Männern und Frauen und deren Rollen. So kann man es vielleicht am ehesten beschreiben.
Ja, also mir fehlen belastbare Zahlen. Die gibt es sicherlich. Und wir können ja auch mal uns die Umweltverbände angucken. Da sind doch auch größtenteils Männer die Präsidenten der Umweltverbände.
Aber nicht beim WWF. Aber nicht beim WWF.
Nicht mehr. Aber erst seit kurzem.
Ja, da haben Sie recht.
Wobei, also können wir gerne mal in die Geschichte schauen vom WWF. Ich kenne mich da nicht aus, aber bis vor kurzem hatten Sie auch einen Mann als Präsidenten.
Wir haben auch einen Mann als Präsidenten, das stimmt. Aber wir haben eine sehr feminine Geschäftsführung.
Ach so, okay.
4 von 5. Ja. 4 von 5.
Okay, also jedenfalls ist es ja nicht nur in der Landwirtschaft so, sondern auch bei den Umweltverbänden und auch im Rest der Gesellschaft. Da waren wir ja auch schon am Anfang unseres Gespräches. Und ich glaube eigentlich gar nicht, dass es so ein landwirtschaftsinternes Problem ist, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, wobei ich eben auch immer noch als außergewöhnlich wahrgenommen werde, weil ich eben als junge Frau einen landwirtschaftlichen Betrieb leite und mein Partner eben nicht in der Landwirtschaft arbeitet. Also das ist schon auch so, die Menschen haben eine andere Erwartungshaltung.
Erwartungshaltung ist ein gutes Stichwort. Ich habe vorhin erwähnt, dass die Bäuerinnen und Bauern immer schlauer werden. Hoffen wir mal nicht, dass deswegen die Kartoffeln schrumpfen. Vielen Dank, Frau Fresen, für die interessanten Einblicke. Ich denke, es ist deutlich geworden. Bäuerin ist kein Job wie jeder andere. Die Rollenbilder und Klischees unterscheiden sich aber letztlich wohl nicht so stark von anderen Bereichen der Gesellschaft. Auch auf den Bauernhöfen bleibt einiges zu tun in Sachen Gleichberechtigung. Und das ist nicht die einzige Herausforderung, vor der die Landwirtschaft nicht nur in Deutschland steht. Das war's von uns in dieser Woche. Mein Name ist Jörn Ehlers. Nebenbei nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Vizepräsidenten des Niedersächsischen Landesbauernverbandes. Nicht verwandt oder verschwägert, denke ich jedenfalls. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast des WWF.